Die Macher, der Interview-Podcast mit Menschen, die bewegen. Heute als dein Host Melanie Kaashofer.
Eine Nummer robuster, flexibler und größer. So lautet der Slogan von Neumüller Rolltore. Seit 1966 fertigt das Unternehmen im oberösterreichischen Weng im Innkreis hochwertige Rolltore für die verschiedensten Bereiche. Zum Beispiel für Industrie- und Gewerbebetriebe, für Landwirtschaftsbetriebe oder auch für den Alpin- und Hangarbereich. Unsere heutige Interviewpartnerin ist quasi im und mit dem Unternehmen aufgewachsen. Denn Theresa Neumüllers Vater hat das Unternehmen aufgebaut und 2019 hat sie nach einigen anderen beruflichen Stationen das Steuer übernommen. Die studierte Betriebswirtin findet ihren Ausgleich vor allem im Sport und ist auch mehrfach ausgezeichnete Fitnesstrainerin. Wir werden heute darüber sprechen, wie eine Unternehmensnachfolge gelingen kann, warum ihr die Förderung von Frauen ein persönliches Anliegen ist und welche Gemeinsamkeiten es eigentlich zwischen Klettern, Bergsteigen, Laufen und der Unternehmensführung gibt. Liebe Theresa, ich freue mich sehr, dass du heute bei uns zu Gast bist. Willkommen in unserem Podcast.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Danke.
Wir starten unseren Podcast mit einem kurzen Bodyscan der Anatomie einer Macherin. Dieser Gedanke kreist immer wieder mal in meinem Kopf herum.
Bin ich nur in der Zeit oder nur in meiner Zeitschiene über den Tag verteilt? Es ist ja schon so, dass man immer mal ein paar Termine hat oder verschiedene Sachen, die zum Erledigen sind. Und da rufe ich dann immer wieder so das Zeittempo oder das Limit ein bisschen ab, was noch da ist an verfügbarer Zeit.
Mein Herz, dafür schlägt es.
Für meinen Hund, für meine Familie und für die Liebe und natürlich für den Sport und für mein Unternehmen.
Die Leber. Was ist dir zuletzt über die Leber gelaufen? Was hat dich so richtig grantig gemacht?
Ja, grantig machen mich generell Bad Vibrations oder so ungute Leute. Zum Beispiel an der Kasse beim Einkaufen, wo ich mir denke, man entspannt sich einfach mal ein bisschen.
Dein Magen, wofür knurrt der am lautesten?
Gutes Essen, natürlich. Italienische Küche, ja. Und auch für guten Wein.
Darin bin ich handwerklich richtig gut.
Seilknoten, würde ich mal sagen.
Wie kommt es zu dem?
Beim Klettern. Das ist mir jetzt nur so spontan eingefallen.
Und dann noch die Füße. Dorthin möchte ich unbedingt noch gehen oder bergsteigen oder klettern.
Auf Sardinien. Da war ich zwar schon mal auf Urlaub, aber da gibt es auch noch schöne Berge zu erklimmen.
Vielen Dank. Theresa, du hast das Unternehmen 2019 übernommen, Neumüller Rolltore. Du hast auch davor schon immer wieder im Betrieb deines Vaters mitgearbeitet. Du wolltest dazwischen mal andere Dinge sehen, bist dann aber doch immer wieder zurückgekommen. Wann war denn für dich der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt möchte ich den Betrieb übernehmen, dafür schlägt mein Herz?
Ja, das ist dann tatsächlich im Zuge des Nachlasses von meinem Vater passiert. Der ist 2017 verstorben und es sind zu dem Zeitpunkt einige Gespräche angestanden mit Gesellschaftern, die zu dem Zeitpunkt auch mit im Boot waren. Und dieser Nachlassprozess hat sich über 2 Jahre gezogen und da waren eben immer wieder diese Themen, die dann zu dem geführt haben und die finale Entscheidung dann letztendlich auch angetrieben haben, dass ich das jetzt wage, den Betrieb zu übernehmen und zu führen.
Und was ist so dein Resümee jetzt nach 5 Jahren im Betrieb?
Ich fühle mich richtig wohl mit meinem Team. Wir sind super eingespielt, also mit den MitarbeiterInnen ist es einfach jeden Tag schön zum sehen, was da passiert, was für Dynamik das da ist und wie super, dass das läuft, auch ohne dass ich da bin. Also das Betriebsklima, das traue ich mich schon zum sagen, ist wirklich gut. Und das spürt sich nach 5 Jahren in dem Unternehmen jetzt an der Spitze auch wirklich ja, sehr zufriedenstellend an. Also ich bin da auch irgendwo angekommen. Es waren die letzten 4 Jahre vor allem hart durch eben ja diese ganzen Krisen, die ja weltweit in Wahrheit da waren, also von Corona angefangen über die Materialkrise, Teuerung, Inflation und so weiter. Aber wir haben das eben gemeinsam im Team halt wirklich gut bewältigt und geschafft.
Würdest du sagen, war es schwierig, damals die Mitarbeitenden so ins Boot zu holen, als du die Firma übernommen hast? Oder wie hast du das geschafft?
Schwierig war es nicht, aber ich habe einen Respekt gehabt vor der Herausforderung, so nenne ich es jetzt schon. Weil ich glaube, es ist nicht selbstverständlich, dass man gleich das Vertrauen und den Zuspruch auch von allen im Betrieb dann hat. Ich habe das Gespräch mit ihnen gesucht, also das ist auch alles wirklich angekündigt worden. Sie sind da alle mit ins Boot geholt worden eben und sie waren darüber halt auch informiert. Und ein Großteil der Belegschaft hat mich ja sowieso schon gekannt, von klein auf, sage ich mal. Und ja, ich glaube, sie waren dann schon am Anfang so, dass sie sich überlegt haben, schauen wir mal, wie läuft das jetzt so, wie macht ich das? Was eine ganz natürliche Reaktion ist, glaube ich, vom Mensch her. Und ja, aber wir haben es dann gemeinsam auch geschafft und ich glaube, wir haben dann ziemlich schnell ein Vertrauen in mich gefunden.
Mhm. Du hast ja davor schon, habe ich erwähnt, schon andere berufliche Erfahrungen gesammelt. Wie haben die dich denn geprägt und wie haben sie dir auch geholfen dann in deiner neuen Rolle im Familienbetrieb?
Ja, ich war immer wieder mal woanders. Also gleich nach meiner Lehre war ich mal kurz in der Buchhaltungsabteilung bei der Firma Fussel zum Beispiel. Das war schon die erste berufliche Erfahrung weg vom elterlichen Betrieb. Und die prägendste Erfahrung war dann aber sicher die HR-Leitung im Spa-Ressort Therme Geinberg, wo ich wirklich verantwortlich war für 300 Mitarbeitende und also die Abteilungsleitung eben gehabt habe, direkt ans Top-Management quasi berichtet habe. Und ja, das war was, wo ich extrem viel gelernt habe. Einfach einmal in einer komplett anderen Branche, einmal im Tourismus überhaupt, was ja vom Gewerbe und von der Industrie ganz was anderes ist. Aber es ist ein Bereich, der mir extrem viel Spaß macht und der sehr vielseitig ist und ganz viel unterschiedliche und vielfältige Menschen auch benötigt, dass so ein Unternehmen auch funktioniert. Aber da habe ich extrem viel gelernt, was zum Beispiel Konzernstrukturen bedeuten, was es auch im Arbeitsrecht nur so an Themen gibt. Also da habe ich mich sehr weiterentwickeln können und habe auch viel Chancen gekriegt und Möglichkeiten von meinem damaligen Chef. Also das hat mich sicher sehr geprägt. Mhm. Für das bin ich auch sehr dankbar.
Vor welchen Herausforderungen bist du denn dann gestanden bei der Übernahme? Du hast es erwähnt, dein Vater ist 2 Jahre davor gestorben und der wollte ja ursprünglich eigentlich, dass dein Bruder das Unternehmen übernimmt.
Ja, das stimmt. Der war dafür grundsätzlich immer vorgesehen. Das war, glaube ich, schon auch so der Wunsch von meinem Vater. Die Herausforderung von dem ganzen Übernahme- oder Übergabeprozess, die geht ein bisschen vor seinen Tod zurück, denn wir haben schon einen sehr verhärteten Generations- und Familienkonflikt gehabt im Unternehmen oder in der Familie, damit es irgendwie erfolgreich über die Bühne geht. Und letztendlich, und man muss es leider so sagen, ist auch dieser Übergabeprozess familienintern gescheitert. Das ist aber eben alles nur vor seinem Tod passiert. Es ist nicht möglich gewesen, das irgendwie zielführend für beide Positionen zu lösen. Mein Papa war ein 35er Baujahr. Das heißt, der hat irgendwie komplett andere Ansichten und auch Interessen gehabt, als wie jetzt zum Beispiel meine Generation. Und mir war es dann schon immer ein Ansinnen, dass man das auf einen gemeinsamen Nenner bringt. Aber so ein Familienbetrieb oder generell diese Dynamik, die da in so einem Prozess entsteht, die ist halt sehr emotionsbehaftet und es ist dann ganz schwierig, sich da rauszunehmen, sachlich zu bleiben und das irgendwie dann professionell zu lösen, wenn man da eben so mittendrin steckt. Und zu dem Zeitpunkt war ich auch noch sehr jung. Ich glaube, wenn man ein bisschen mehr Erfahrung im Leben hat, dann wird das vielleicht auch ein bisschen einfacher, aber zum damaligen Zeitpunkt war es einfach nicht. Und ja, nach seinem Tod oder bei der Übernahme dann nach seinem Tod eben war er ja gar nicht mehr beteiligt, deswegen ist es ein bisschen sachlicher auch vonstatten gegangen. Aber die Herausforderung war dann damals auch sicher, mir die Frage zu stellen, okay, schaffe ich das? Bin ich dem Ganzen gewachsen? Kann ich das? Kann ich mir das trauen? Was hat es für Konsequenzen oder Auswirkungen auf mein Leben, aber uns nicht gut geht? Das waren natürlich schon alles auch Themen, die mich beschäftigt haben. Und letztendlich muss man dann einfach mutig sein und springen und schauen, was passiert, weil ja, es ist halt so im Leben, man hat nie die Garantie.
Aber es ist gut gegangen.
Ja.
Du hast aber selber gesagt, dein Papa war so ein bisschen ein Macher, ein Visionär.
Ja.
Was sind denn deine Eigenschaften, die dich in deiner Führung auszeichnen?
Ja, ich würde mal sagen, ich bin mit einer Leidenschaft dabei, die sicher sehr wichtig ist. Man muss selber brennen, dass man das Feuer in wem anderen entfachen kann, in seinem Team entfachen kann. Ich bin sehr langatmig, habe ein Durchhaltevermögen und ich bin sicher auch mutig. Und ich glaube, das muss man dem Team vorleben als Führungsperson, weil man muss, auch wenn es nicht leicht ist und die letzten Jahre waren nicht leicht, einfach eine gewisse Ruhe und Sicherheit vorleben. Weil man ist da schon verantwortlich für eine gewisse Zahl an Menschen in dem Betrieb. Die haben auch alle Familien. Und wenn man da selber unsicher ist und sich immer gleich in so Kleinigkeiten dann verstrickt oder irgendwie sich aus der Ruhe bringen lässt, dann ist das nicht gut.
Mhm. Du hast es ja jetzt auch geschafft, dass das Unternehmen wieder in Familienbesitz zurückgeht. Mhm. Das war dir persönlich ganz wichtig, weil dein Vater hat ja auch Anteile an andere
veräußert.
Ja. Genau. Du hast selber gesagt, jetzt die Nachfolgeplanung war ein bisschen schwierig. Mhm. Wenn du jetzt rückblickend das betrachtest, was würdest du jetzt anders machen? Oder was würdest du Menschen raten, die sich vielleicht in einer ähnlichen Situation befinden?
Was würde ich jetzt anders machen? Es ist mal ganz wichtig, ich habe es ja vorher schon erwähnt, dass die Interessen von beiden Positionen bedient werden oder erfüllt werden. Und es ist auch immer ganz wichtig, dass man die Emotionen rausnimmt, wenn man Übergabe- oder Übernahmegespräche führt innerhalb der Familie und einfach sachlich und faktenbasiert dann den Zugang zu diesem ganzen Großen findet. Und das ist nicht immer einfach, das würde ich aber jetzt definitiv anders machen. Ja, von der Erfahrung, die ich gesammelt habe, dadurch kann ich das ganz klar sagen.
Glaubst du, würden da auch externe Beraterinnen oder Berater helfen können, sowas zu lösen?
Definitiv, das kann ich auch empfehlen. Aber es ist halt Voraussetzung, dass das dann auch beide Parteien zulassen. Und in meiner Vergangenheit war es halt leider nicht so. Also mein Vater hat das klar abgelehnt. Und das hat's ja auch so schwierig gemacht. Es war sehr, sehr verhärtet. Also wir sind, glaube ich, schon das Beispiel dafür, wie man es eher nicht machen sollte. Zu dem damaligen Zeitpunkt. Das ist jetzt auch schon Jahre her. Er hat es zwar immer wieder versucht und ich glaube, er hätte es mir und meinem Bruder auch zugetraut, aber er ist halt so in sich selbst und in seiner Position verharrt und hat absolut nichts zugelassen. Und das Loslassen ist ihm halt extrem schwer gefallen und das hat es auch für uns dann natürlich gar nicht leicht gemacht. Und es müssen halt beide auf das Ganze zugehen und auch einen Kompromiss irgendwie finden. Den braucht es definitiv für beide.
Mhm.
Ja. Und Verständnis auch für den anderen. Und das ist natürlich auch, gerade wenn ein großer Generationsunterschied ist natürlich eine Herausforderung.
Wie glaubst du, war das so für eure Mitarbeitenden damals? Haben die das auch irgendwie gespürt, dass da Konflikte da sind?
Ja, die haben das schon gespürt. Also die ist sowas bringt immer Unruhe in einen Betrieb und ist letztendlich nie gut. Eher wie ich vorgangs schon gesagt habe, es ist einfach ganz wichtig, dass Sicherheit und Ruhe in einem Betrieb ist, ganz egal, was für stürmische Zeiten das im Außen sind, aber der Kern, diese Kernsicherheit, die muss einfach da sein. Und bei den Mitarbeitern war es natürlich schon so, die haben das fortschreitende Alter von meinem Vater dann auch schon gesehen und haben natürlich auch gemerkt, dass er nicht mehr ganz so fit ist. Er war zum Schluss auch dann wirklich schwer krank und die spüren das schon und sie haben immer hinter dem Betrieb gestanden und waren sehr loyal, aber natürlich haben sie sich auch ein bisschen Gedanken gemacht, wie geht's mit dem Unternehmen weiter, ist mein Arbeitsplatz gesichert etc. Und das ist halt einfach oberstes Gebot, das zu bewahren, auch für die Menschen, die in dem Betrieb sind.
Wie empfindest du das jetzt im Familienunternehmen? Trennst du familiäres und berufliches? Kann man das überhaupt trennen? Soll man das trennen?
Ich glaube, man kann dazu keine pauschale Antwort geben. Letztendlich ist es so, dass es immer irgendwie vermischt wird. Für mich ist es kein Problem, das zu vermischen. Ich vermische es auch nach wie vor, weil einfach das Unternehmen auch mein Leben ist. Ich verbringe da die meiste Zeit von meinem Tag in dem Betrieb und für mich gibt es da jetzt keine klare Abgrenzung. Es ist natürlich so, wenn jetzt Kinder in dem Unternehmen sind oder auch noch Partner, dann ist es definitiv wichtig, irgendwo ein Zeitfenster unterm Tag oder am Abend dann sich zu nehmen, wo man sagt, okay, es ist jetzt betriebs- oder unternehmensfreie Zeit. Das würde ich, was ich aus meiner Erfahrung sagen kann, jetzt schon anders machen. Und da würde ich sagen, okay, nein, wir müssen das jetzt abgrenzen oder es gibt jetzt einmal kein Unternehmen oder auch wenn man im Urlaub ist, dass man sich vielleicht schon die Zeit nimmt, nicht über den Betrieb zu sprechen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass es langfristig auch funktionieren kann, wenn eben dann auch Partner oder Kinder und so im Unternehmen sind. Bei mir ist es so, ich bin alleine im Betrieb, ja. Da ist es natürlich ein bisschen einfacher, ich muss es nur mit mir selber ausmachen. Aber auch bei mir ist es so, ich schalte auch ab und ich habe auch meine private Zeit und meine freie Zeit und da ist der Betrieb dann auch mal nicht an erster Stelle.
Das braucht man wahrscheinlich auch, dass man die Batterien dann wieder aufladen kann, dass man dann wieder quasi 100% geben kann
im Betrieb. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass jeder ein Ventil braucht, wo er einfach einmal abschalten kann.
Mhm. Ja. Da kommen wir noch drauf zurück, auf deine sportlichen Tätigkeiten. Ja. Du hast es vorher schon angesprochen, es waren sehr schwierige Zeiten auch die letzten Jahre. Also gerade mit der Übernahme 2019, da fing es ja dann an, dass diese ganzen Krisen eigentlich auf uns eingeprasselt sind.
Ja, Wahnsinn.
Wie kann man Vorreiter bleiben, weil das seid ihr ja auch in eurer Branche, trotz dieser Krisen, wie gelingt euch diese Gratwanderung?
Was uns auszeichnet, ist definitiv das, dass wir den kompletten Produktionsprozess selber steuern. Also wir haben fast 100% Fertigungstiefe bei uns im Unternehmen. Wir produzieren vom Rohmaterial weg alles selber und sind natürlich dahingehend extrem flexibel, was Lieferzeiten und so weiter angeht. Das ist ein Riesenvorteil für unsere Kunden, weil wir können binnen einem Werktag Ersatzteile jeglicher Art liefern. Und das ist auch so unser Alleinstellungsmerkmal. Und gerade im Industrie- und Gewerbebereich ist das wirklich unendlich wichtig. Industriekunden, Gewerbekunden, die vertrauen dann darauf, dass wir erstens einmal schnell da sind, wenn irgendwas ist. Wir haben wirklich hohe Servicequalität, schnelle Lieferzeiten und ja, wie klingt uns die Gratwanderung? Bei uns kriegt der Kunde alles aus einer Hand. Das heißt, er muss sich in Wahrheit um gar nichts kümmern. Wenn er sagt, ich brauche da ein Tor oder irgendeine Lösung, ich muss das Loch dazu machen, dann kommen wir vorbei, wir schauen uns die Situation an und selbst wenn es komplizierte oder verzwickte Einbausituationen sind, und die gibt's wirklich ganz oft, wir oder unser Team findet immer eine Lösung für das Problem und wir erstöhnen dann von 3D-Plänen, Zeichnungen etc. alles. Wir kommen mit dem eigenen Fuhrpark, liefern dann das Tor, so wie es er braucht und er kriegt alles aus einer Hand. Ja.
Da bringt sie dann schon sehr viel Expertise auch mit, auch mit euren Mitarbeitenden. Also ihr wisst da, was sind Sonderanforderungen und könnt die auch erfüllen.
Genau, also wir haben da tatsächlich das Know-how und unsere Stärke ist dann auch in dem ganzen Betreuungsumfang. Also es sind sehr betreuungsintensive Projekte, die wir bedienen und da braucht es einfach auch wirklich unser Team, das wo dann da ist, das wo sich um alles kümmert, das wo andere Gewerke dann koordiniert, wenn es gerade um Portalbau geht oder überhaupt, damit alles dann ineinander spült vom Bauzeitplan her und da kann sich der Kunde auf jeden Fall auf uns verlassen und das macht uns dann auch eben so stark.
Sehr schön. Ja. Jetzt brillierst du ja als Frau in einer eher männerlastigen Domäne, würde ich mir jetzt einmal zu behaupten trauen. Du lachst, also. Ja. Denkst du, Frauen führen anders als Männer?
Das denke ich schon, ja.
Inwiefern?
Ja, ich denke, dass es schon so ist, dass Frauen einfach vielleicht ein bisschen empathischer sind oder mehr emotionale Intelligenz haben wie Männer, wenn man das jetzt so sagen darf. Wobei man natürlich das überhaupt nicht pauschalieren kann. Aber ich glaube, es ist einfach evolutionär ja so angelegt, dass Frauen schon andere Wesen sind wie Männer. Und Männer haben halt dann dafür andere Stärken oder das macht ja dann gar nichts aus. Aber ich glaube, dass vom Führen her schon ein Unterschied da ist. Ja.
War es für dich eine besondere Herausforderung, dann in dieser Männerdomäne auch zu überzeugen als junge Frau?
Nein, das war eigentlich für mich nie so ein großes Thema. Ich habe mir da auch gar nicht so einen Kopf drüber gemacht. Das war halt einfach so und aus. Also da habe ich gar nicht so viel drüber nachgedacht und ich glaube, das ist dann aber letztendlich das Gute dran. Man sollte sich da gar nicht so viel Gedanken drüber machen, weil die Männer nehmen einen eh so, wie man ist. Also das ist halt meine Erfahrung und ich habe nie unprofessionelles Verhalten oder sonderbare Situationen oder so gehabt, ganz im Gegenteil. Ich habe auch nie die Situation gehabt, dass ich mal nicht ernst genommen worden wäre auf einer Bauverhandlung oder Baubesprechung und ganz im Gegenteil. Also ich kann mit Männern sehr gut am Verhandlungstisch sitzen und aber man muss natürlich sich als Frau dann auch stark machen beziehungsweise sich einfach selbstbewusst herstellen und sagen, da bin ich.
Glaubst du, gibt es Unterschiede, wie du führst und wie dein Vater das Unternehmen geführt hat?
Definitiv, ja. ja gut, ich habe es eh eingangs schon erwähnt, also mein Vater ist ganz eine andere Generation und der hat schon einen sehr autoritären Führungsstil an den Tag gelegt. Das ist in der heutigen Zeit überhaupt nicht mehr zeitgemäß und ich würde das auch nicht so machen wollen, ganz im Gegenteil. Also ich bin schon wer, ich hol die Mitarbeiter mit ins Boot und schau, dass man das alles kooperativ lösen kann und in Zusammenarbeit und auf Augenhöhe vor allem. Also, und ich gebe die Mitarbeiter, von dem gehe ich schon aus, das Gefühl, dass wir auf Augenhöhe sprechen und dass ja, also mir ist denen eher eine Meinung auch sehr wichtig. Und es ist ja so, ohne das klasse Team, das ich bei uns im Unternehmen habe, wären wir nicht so weit, oder nicht an dem Punkt, wo wir jetzt sind. Und mir ist auch deren Meinung extrem wichtig. Und die haben oft viel mehr Erfahrung oder Expertise in gewissen Bereichen wie ich. Und ich frage dann die Leute schon, was ist dein Standpunkt oder wie siehst du das, wie würdest du das machen? Und ich binde die da halt total ein. Also, und das ist mir auch wichtig.
Jetzt weiß ich auch von dir, dass dir die gegenseitige Unterstützung von Frauen sehr am Herzen liegt. Warum glaubst du, ist es immer noch so wichtig, dass es da diese Netzwerke gibt, dass man sich da gegenseitig stärkt?
Ja, weil ich glaube, dass der Austausch unter Frauen sehr wertvoller ist und anders, als wenn der gemischt wäre. Also wenn es jetzt Netzwerkveranstaltungen gibt, wo natürlich Männer wie Frauen sind, ist das toll und super und auch sehr wichtig. Aber ich glaube, dass Frauen unter sich trotzdem auch nochmal ein bisschen freier und offener miteinander sprechen oder ein bisschen, also mit weniger Druck. Das, zumindest kann ich das aus meiner Erfahrung her so sagen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass Frauen unter sich trotzdem sich vernetzen, sich austauschen, auf Netzwerkevents gehen. Es gibt ja eh schon ganz viel Frauen-Empowerment-Veranstaltungen und das finde ich cool. Und ich finde es auch wichtig und einfach auch, dass sie dann sehen, okay, da gibt's ja nur wen, der hat vielleicht eine ähnliche Situation und die hat das so und so gelöst oder die hat den Zugang so gefunden oder das nimmt ja dann, oder nimmt dann eins das andere und ja, es ist dann einfach schön, wenn man andere Beispiele sieht und die dann vielleicht auch hernimmt, dass man selber irgendwie was draus lernen kann oder ja, selber dann irgendwie seinen Weg damit bestreiten kann.
Also man findet dich auf vielen Netzwerkveranstaltungen.
Mehr oder weniger, es geht so.
Wenn du jetzt drei Tipps geben müsstest an junge Frauen, vielleicht in Führungspositionen oder vielleicht auch an dein jüngeres Selbst, welche drei Tipps wären das?
Gelassen bleiben und sein. Das ist sicher mal einer der wichtigsten Tipps. Vertrauen ins Leben und in sich selber. Ganz, ganz wichtig. Und Tipp Nummer 3, sich stark machen und an sich glauben und für das einstehen, was die persönlichen Wünsche und Bedürfnisse sind und sie nicht abbringen lassen von seinem Weg, auch wenn andere was anders sagen und nicht an das glauben. Man soll schauen, es muss eh nicht sein, dass es gut geht, aber man hat es dann zumindest versucht und man hat es ausprobiert und dann kann ich, selbst wenn es nichts wird, das als Erfahrung mitnehmen. Und für das ist das Leben meiner Meinung nach da.
Du sammelst für deine Herausforderungen sehr viel Kraft im Sport.
Ja.
Was hat denn zum Beispiel ein Ultralauf, weil das machst du glaube ich auch, oder?
Ja.
Was hat der mit einer Unternehmensführung gemeinsam?
Der hat ganz viel mit Unternehmensführung gemeinsam. Ja, beim Ultralauf ist es natürlich so, der je nach Distanz zieht sich der schon 10, 11, 12 Stunden oder auch länger. Und da hat man auch ganz viel Zeit zum Nachdenken und ich meine, da hat man ganz starke Zeiten und man denkt sich, so, jetzt habe ich eh schon mehr wie die Hälfte geschafft und jetzt geht's nur noch vorwärts. Und dann durchlebt man aber ein unglaubliches Tief und man weiß überhaupt nicht mehr, wie es weitergehen soll. Und das wechselt sich in Wahrheit immer so ab. Auch wenn man in Bewegung ist und wenn man weiß, okay, man muss jetzt die Strecke bewältigen, die, ja, äußeren Bedingungen sind vielleicht nicht so ideal, weil es regnet oder es ist glitschig, der Untergrund ist nicht stabil. Ja, und da muss man sich trotzdem irgendwie dann durchkämpfen und auf einmal reißt es dann wieder mit und man hat auch hoch und man denkt sich, boah, jetzt geht's eh wieder ganz leicht. Ich weiß überhaupt nicht, was der Einbruch vorher war. Also gerade beim Ultralauf, ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist natürlich körperlich anstrengend und fordernd, aber das meiste spielt sich tatsächlich im Kopf ab. Und ja, ich habe jetzt eh schon ein paar Punkte erwähnt. Ich glaube, das kann man ganz gut auch auf Unternehmensführung umwandeln, weil da ist es irgendwie ähnlich. Es sind einfach äußere Einflussfaktoren, auf die man halt nicht zugreifen kann und mit denen man irgendwie umgehen muss, die einen irgendwie dann ja beeinflussen im Tagesgeschehen. Und natürlich gibt's Ups und Downs, wie eben auch beim Ultralauf.
Von welchen Distanzen sprechen wir da beim Ultralauf?
Also meine weiteste Distanz waren 82 Kilometer und 2.500 Höhenmeter beim Trail in letztes Jahr. Ja, und da gibt's natürlich Menschen, die machen da nur viel mehr. Aber für mich war das schon eine ziemliche Herausforderung und ja, aber auch eine wirklich coole und lässige Erfahrung.
Wie hast du dich darauf vorbereitet?
Ja, in Wahrheit, ich glaube, man braucht natürlich eine solide Grundausdauer und überhaupt eine gute Kondition generell vom Körper. Aber auf so eine Distanz trainieren, glaube ich, geht gar nicht. Man muss dann irgendwie mal den Mut haben, dass man sich für sowas anmeldet und dann auch zum Start geht und dann mal schaut, was passiert. Also da muss man einfach nur mutig sein und irgendwie mal sich drauf einlassen, weil jetzt hergehen und sagen, ich habe jetzt das trainiert für die Distanz, das geht gar nicht.
Ja, das heißt, es ist dasselbe Credo wie bei der Unternehmensführung, mutig sein.
Genau, genau.
Ja, und weil du gesagt hast, man hat dann diese Downs während des Laufs. Wie schafft man das dann, dass man wieder sie motiviert, dass man sie wieder mitreißen lässt?
Ja, man muss, da glaube ich, muss man schon eine gewisse Härte an den Tag legen und auch Härte zu sich selber, weil anders geht's eben nicht. Und das zeichnet auch, glaube ich, jeden Sportler aus. Man muss sich gewöhnen können. Man braucht eine gewisse Leidensfähigkeit. Also sonst kommt man natürlich bei so einem Ultralauf jetzt nicht weiter. Mhm. Und man muss dann auch irgendwie dran glauben und vertrauen drauf, dass das vorbeigeht. Und es ist auch dann so, ich meine, man weiß es ja eh, aber natürlich in dieser Phase, wenn man da so drinnen steckt, ist es ganz schwierig. Aber man muss sich da wirklich einfach ja durchquälen können und einen Leidensdruck aushalten und dann wird es auch wieder besser. Mhm. Und es ist halt so ein Wechselspiel der Gefühle. Ja, und im Geschäftsalltag ist es vielleicht jetzt nicht ganz so extrem, aber natürlich kann man da was ableiten.
Jetzt gehst du nicht nur gerne klettern, laufen, bergsteigen, sondern du bist auch, wie ich schon gesagt habe, Fitnesstrainerin. Ja. Da gibt es wahrscheinlich auch wieder gewisse Gemeinsamkeiten. Ist es denn schwieriger, jemanden, der bei dir einen Kurs macht, also die Sportbegeisterten zu motivieren oder die Mitarbeitenden zu motivieren?
meine Mitarbeiter, muss ich ganz ehrlich sagen, die haben gar nicht schwer zu motivieren. Die machen wirklich täglich so einen klassen Job und sind in so einer Eigenverantwortung drinnen und glaube ich, sind auch wirklich gerne in dem Unternehmen und helfen sich ja gegenseitig so viel. Und da haben auch viel freundschaftliche Verhältnisse, deswegen glaube ich, ist das auch so. Also das funktioniert im Betrieb relativ gut. Ja, in meine Sport- und Fitnesskurse ist es eigentlich auch nicht so schwierig, die Leute zu motivieren. Irgendwann hat man sie auf jeden Fall. Und selbst wenn der kommt in den Sportkurs, er hat einen starken Tag in der Arbeit gehabt und er eigentlich freut sich überhaupt nicht, dass er da ist, aber er ist irgendwie trotzdem da, weil er es halt jeden Mittwoch beispielsweise so macht. Aber sobald man dann die Musik anmacht und, weiß ich nicht, 15 Minuten mal in der Bewegung ist und dann irgendwann hat man die und man merkt dann, wie sie abschalten und dann trotzdem durch die Aktivität rauskommen aus ihrer Verkopftheit. Und natürlich muss man da auch ein bisschen empathisch sein und das sehen, dass der vielleicht einen anstrengenden Tag gehabt hat, also der oder diejenige natürlich, und muss ihn einfach dann sein lassen und schauen, dass er irgendwie dann mal in den Flow kommt. Flow ist auch so ein Stichwort, das ganz gut ist, auch beim Ultralauf, ja. Und ja, und dann funktioniert das eigentlich. Und das Interessante oder das wirklich Schöne an der Arbeit, gerade im Fitnessbereich, ist einfach, wenn dann die Einheit, die 60 Minuten Sport, je nachdem, vorbei sind. Also es streut einfach immer jeder und ist glücklich, dass er jetzt das geschafft hat, dass er es gemacht hat. Es hat noch nie wer bereut, dass er bei mir im Kurs war und geht dann einfach mit einem guten Gefühl heim und verbringt dann einen guten Abend. Und das ist halt wirklich unbezahlbar.
Hast du schon mal überlegt, Fitnesskurse für deine Mitarbeiter anzubieten im Unternehmen?
Ja, aber ich glaube da, ja, das glaube ich funktioniert wirklich nicht so gut, weil ich meine, die haben ja einen starken körperlichen Job, muss man jetzt mal sagen. Also die arbeiten auf der Baustelle und in der Produktion ja körperlich hart. Die haben da jetzt einfach nicht so motiviert, dann nach am Arbeitstag nur irgendwie einen Sportkurs zu machen. Ja, und im Büro wäre es vielleicht mal zum Andenken, aber mal schauen. Dann vielleicht so ein Businesslauf oder so. Das wäre mal cool.
Eine gemeinsame Teilnahme.
Ja, genau.
Ja. Wenn wir jetzt abschließend nochmal zurückkommen und bei dieser Sportmetapher bleiben. Welche Ziele hast du dir denn so für die kommenden 2-3 Jahre im Unternehmen gesetzt und welche Gipfel musst du da gemeinsam mit deinem Team erklimmen, damit das alles gelingt?
Oberste Priorität oder oberstes Ziel ist definitiv, dass wir so gesund und solide aufgestellt bleiben, wie wir es aktuell sind. Alle meine Mitarbeiter natürlich zum Halten, das ist auch so ein Ziel oder ein Gipfel, dass die da bleiben. Es gehen natürlich Leute in Pension, da brauche ich dann wieder wen neuen und das sind auch so Sachen, die man auch nur gemeinsam erreicht. Also die meisten Mitarbeiter bei mir im Betrieb oder gerade die so nachgerutscht sind, die sind alle über Empfehlungen durch Mitarbeiter gekommen und das ist auch wirklich was sehr, sehr Wertvolles und es würde ich mir wünschen, dass das auch weiterhin so funktioniert. Und ja, das sind eh schon mal die wichtigsten Gipfel. Gesund und solide da bleiben, unsere Marktposition, soweit wie es geht, auch vertreten, gute Aufträge und Projekte an Land ziehen und abwickeln und ja, einfach sich gemeinsam im Team auch weiterentwickeln.
Dann wünsche ich dir für alle diese Ziele nur das Beste, alles Gute für dein Unternehmen, für deinen Sport und dass dich noch ganz viele Läufe und Bergmarathons begleiten auf deinem Weg.
Vielen herzlichen Dank.
Dankeschön.
Danke.